Radar und Echolot, drunter und drüber, literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, Gewissheiten und andere Fehler. Die Rollen von Anfang an verteilt. Er, Benedikt Brilke, Vertreter von Gefühlswahren und zumindest partiell gescheitert. Sie, Luisa Lengfeld, mit Fragen zur Authentizität und durch Scheinwelten herausgefordert. Zwei in gegenläufigen Bewegungen. Benedikt Brilke. Ich war als Letzter zum Abschlussessen erschienen, hatte mich verspätet, nicht ganz stressfrei, wie das so ist, wenn man pünktlich sein will, es aber einfach nicht schafft aus Gründen eigener Verplantheit und sich kumulierender, zeitfressender Zufälle. Esther hatte neben sich einen Platz freigehalten, natürlich hatte sie das getan, könnte ich sagen, auf den sie mich bei meinem Eintreten winkend hinwies. Sie weiß mich gern an ihrer Seite, weil sie durch unsere Rollenaufteilung, aber wohl auch darüber hinaus in Gruppen immer einen Gewinn einstreicht, an Sympathie und Aufmerksamkeit, an Wohlwollen. Durch unser Auftreten, nicht als Paar, aber als zueinander gehörend, als zwei Möglichkeiten, die beruflich die gleiche Sache vertreten, bleibt meine Waagschale eher leer und dass ich mich dadurch erhoben fühle, kann ich nicht behaupten. Zudem irritiert ihre unbrüchige Loyalität mir gegenüber und auch dieses kleine Rätsel geht mir auf ihr Konto, denn auf meins. Ich gelte unter anderem als arrogant. Nach Esther sei es zwar nicht so, dass ich die laut Definition übertriebene Erhöhung des eigenen Wertes zelebrieren würde, aber Männer, die Welterklärung selbstsicher und mit einer ist doch wohl klar oder Attitüde vertreten würden, seien in vorwiegend aus Frauen bestehenden Gruppen schnell so gelabelt, dass ihre Erklärung, keine Ahnung, ob das stimmt, und zuweilen zweifle ich zu ihren Ungunsten. Dass Esther in Veranstaltungen oft zu ganz gegensätzlichen Einschätzungen hinsichtlich der Wahrnehmung von Teilnehmerinnen kommt, wundert mich nicht, dass sie oft recht hat, aber schon. Zutreffend zumindest ist, dass mich selbst beim Sport keiner als kumpelhaft empfinden wird. Es ruft mich auch niemand mit irgendeiner Kurzform meines Namens. Dazu ist es nie gekommen und solche Freunde habe ich auch nicht. Hier hatten wir ein zweitägiges Seminar für Mitarbeiterinnen von durch uns ausgewählte Agenturen gegeben, die Künstlerinnen und Künstler im Musikbusiness unter Vertrag haben. Uns ging es um Akquise. Im Kern entwickeln wir mit unseren Kunden individuelle Konzepte der Marktplatzierung des Brandings. Das kann sich auf die Ausrichtung einer Agentur beziehen, ist aber zumeist auf einzelne Künstlerinnen und Künstler ausgerichtet, in der Regel zu Beginn einer möglichen Karriere. Und wir begleiten diese Prozesse. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen oder dergleichen sind darin enthalten. Auch dafür haben wir Leute, aber das ist nicht mein oder unser Bereich. Das wahre, gute, schöne. Die Überhöhung funktioniert weiterhin, aber konkret ging es um Claims, Kontakte, Kohle, um Vermarktung. Und für uns um Künstlerinnen und Künstler mit Potenzial, deren künstlerische Qualität zweifelsfrei da ist, die es am Markt aber ohne langfristige Strategie nicht in die oberste Liga schaffen würden. Auf dieser Klaviatur spielen wir in der ersten Liga. Nicht im Rampenlicht, ja, sogar ein wenig lichtscheu. Man wedelt einfach nicht öffentlich mit dem Betriebsgeheimnis des Erfolgs. Und wenn, dann werden die Leute misstrauisch. Andererseits muss man sich ein bisschen in die Karten schauen lassen und dieser Widerspruch ist nicht aufzulösen. Luisa Lengfeld.
Verrückt. Gab es ein anderes Wort für mich? Diese ganzen Gedanken im Vorfeld des Seminars immer im Kreis um die Entscheidung herum und immer auf Abstand. Und nun saß ich hier und ihm gegenüber. Verrückt, oder? In der Rückschau war ich unverhältnismäßig unentschlossen gewesen, war lange Zeit mit mir unterwegs, ohne Entscheidung, ob ich das Seminar buchen sollte oder nicht. Das Thema reizte mich. Andererseits hatte der Typ etwas in mir ausgelöst, das ich vielleicht nicht an die Oberfläche holen wollte. Oder eben doch, das schon da war und mich beschäftigte. Ein einziges Hin und Her. Und das missfiel mir mächtig. Ich hatte die Social-Media-Präsenz dieses Benedikt Brilke gecheckt. Twitter, Insta, Facebook, LinkedIn. wollte etwas über den Beratungsansatz erfahren, so als Entscheidungshilfe. Aber auch das hatte die Ambivalenz nur befördert. Alle seine Auftritte waren auffällig professionell designt. Im offiziellen Teil, wenn man so will, war durch die Berücksichtigung der allgemeinen gültigen Compliance-Regeln und Richtlinien das Persönliche abgedimmt auf Position, Werdegang, Referenzen, das Übliche oder zu Erwartende, lediglich je nach Plattform an dieser ein bisschen angepasst. Private Posts fanden sich auf den eher populären Plattformen und hier gab es zwei Themen, Triathlon und das andere, wie ich es genannt habe. Triathlon war einfach. Er im Wasser, er auf dem Rad, in dieser zusammengenommenen, gekrümmten Haltung, er beim Lauf. Die Fotos sehr professionell produziert, bewusst gewählte Blickwinkel, Überhöhung durch Aufnahmen und Untersicht, Ausschnitte mit variierender Tiefenschärfe, Hintergründe dynamisch verwischt, keine Schnappschüsse oder Handyfotos, alles frei von Spontanität. Selbst die jubelnd hochgerissenen Arme beim Zieldurchlauf, bei aller sichtbaren Erschöpfung und dem Glücksmoment zu finishen, schon wieder wie auf Außenwirkung bedacht. Disziplin und Ausdauer als gesetzte Message, kann sich quälen und bekommt das notwendige Trainingspensum trotz Job organisiert. Ich bin nur auf rein businessbezogenen Plattformen unterwegs, sachlich, nüchtern und spektakulär. Ein Porträtfoto, das in seiner standardisierten Form alle aus der Agentur in gleicher Weise abbildete, sollte ein Gesicht geben und gut, nichts Privates, nichts von mir, gar nichts. Über die Darstellung der Inhalte, aus denen man auf seinen Consulting-Ansatz hätte schließen können, hatte ich mich geärgert. Das Ganze war dermaßen in wohlformulierte Wortwolken aus Grundsätzen und Absichten verpackt, dass es mein Misstrauen und meine Abneigung teilzunehmen verstärkte. Auch mir war klar, dass er auf der Website abstrakter bleiben musste, aber dieses gesalbte Gelaber? Benedikt Brilke. So saß ich am Ende des Tisches, dessen Stirnseiten frei geblieben waren, am Rand gewissermaßen, aber mein Platz war ihr genau gegenüber. Auch sie, Luisa Lengfeld, war, wie ich später von Esther erfuhr, nach den anderen eingetroffen und so saßen wir zugehörig zu unseren Gruppierungen und doch wie zur Seite gerückt. Sie war mir bereits im Seminar aufgefallen. Ihre Nachfragen waren kritisch und auf den intellektuell fraglichen Punkt der jeweiligen Problematik gerichtet gewesen. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, da muss man sich halt entscheiden und eine Gegenposition ist zumindest im intellektuellen Spiel legitim und befördert die eigene Klarheit. Wie ein Spiel war es mir tatsächlich vorgekommen und auch als hätte sie daran Spaß. Richtig eingestiegen war sie in die Debatte um das, was meines Erachtens den Kern unseres Business ausmacht. Ich bin immer dafür, die Dinge beim Namen zu nennen, jedenfalls intern. Nach außen die eigenen Absichten freundlich zu bemänteln und blumige Brücken zum Produkt zu bauen, klar, das ist die öffentliche Seite. Vielleicht hätte ich mir vorab hierüber noch mehr Gedanken machen sollen, hätte ich mich nicht hinreißen sollen, das Wort zu gebrauchen, Manipulation, hätte mich auf den Prozess beschränken sollen, wie man es macht, ohne es zu benennen. Manipulation als die gezielte Beeinflussung der Kunden. Manipulation ist ein böses Wort im humanistischen Himmelreich der Selbstbestimmung. Das ist aber das, was wir machen. Warum soll man es anders nennen? In solchen Situationen ist es immer Esthers Part, Barrieren abzubauen und das war eine ihrer Stärken und ein Grund, warum wir als Team so erfolgreich funktionierten. Ich die Fakten und sie den Weg zur Nutzung der Erkenntnis über die Türschwellen der Empfindlichkeiten hinweg. Hat auch hier funktioniert, unabgesprochen, wie immer eigentlich. Und sie hatte hinterher hierzu auch nichts gesagt, als wir unsere Performance reflektierten. Und auch nichts zu meiner Auseinandersetzung mit ihr, Luisa Lengfeld, die für kurze Zeit so etwas wie ein Dialog gewesen war. Bei allem, was man macht, geht es ungeachtet der maßgebenden ethischen und wissenschaftlichen Grundierung immer um einen glaubenden Gewissheitsfaktor, ohne den es nicht funktioniert. Die eigene Richtigkeitsüberzeugung ist nun einmal heuristisch grundiert, ist nie vollständig abgesichert, basiert immer auf Wahrscheinlichkeiten und abgeleiteten Mutmaßungen. Für algorithmische Absicherung ist unser Denken nicht komplex genug und auch in der Übereinstimmung von Denken und Handeln sind wir keine Maschinen. Leider, könnte man sagen, ich allerdings gehöre nicht dazu. Luisa Lengfeld. Zum Glück, und das sprach für ihn, hatte er in der Veranstaltung den Ansatz plausibel und anschaulich dargestellt. Soweit gut. Dennoch hatte ich mich gefragt, ob das, was er von sich zeigte, authentisch war, wohl weil mir die Webseiten und sein Auftreten im Seminar wie durchdesignte Settings des Selbstausdrucks erschienen. Er sprach erst einmal nicht für oder gegen authentisch und wohl mehr für mein Unbehagen mit solchen zur Schaustellung, die nichts dem Zufall überließen. Er vermittelte den Eindruck, alles unter Kontrolle zu haben, alles unter Kontrolle, hieß in seinem Fall auf alle Fragen eine Antwort parat zu haben. Man hätte das für souverän halten können, aber dafür war es zu eng, weil das, was er inhaltlich vorstellte, besser wie er es vorstellte, Gewissheiten waren und er die Idee, dass es sich lediglich um Möglichkeiten handelte, gar nicht zuließ. Nicht für die Teilnehmenden, nicht für sich. Und auch wenn er die gegnerischen Argumente so widerlegte, ohne dass er dabei diese Position diskreditierte, auch nicht die persönliche Integrität der Sprechenden angriff, so lauerte hinter seinen Begründungen eine zum Angriff bereite Schärfe, nicht vordergründig, aber sprungbereit. Um ein gelten lassen können ging es ganz offensichtlich nicht, es ging um Recht haben. Und um den Eindruck, dass das demonstrative und gleichzeitig unterschwellige Everything Under Control nichts anderes war als ein Sicherheitsgurt zur Selbstbefestigung. Und dann hatte ich mich gefragt, ob man seinen Auftritt authentisch nennen konnte. Vielleicht hatte sich mir gerade dieses Kriterium aufgedrängt, weil ich für mich der Beantwortung dieser Frage ausweiche, zugegeben, wobei das ist nichts, was ich verberge oder zugeben müsste, als wäre ich bei etwas ertappt worden. Mir ist das klar. Ebenso wie es die Kriterien zur Beantwortung authentisch oder nicht sind. Ich kenne die gängige Definition. Ich kenne meine Stärken und Schwächen. Und die Selbstreflexion meiner Gefühle und Motive ist, wie gesagt, nicht mein Problem. Da bin ich mit mir eins. Auch mit dem Kriterium Ehrlichkeit als Einbeziehen von Rückmeldungen kann ich umgehen, wenn diese denn stimmen würden. Was ich mich hier fragte, ist, welchen Grund lieferte ich, dass die an mich herangetragenen Rückmeldungen mehr über die Annahmen der anderen sagten, als über mich selbst. Noch einmal etwas anderes ist es tatsächlich, Konsequenzen zu ziehen, für etwas zu stehen, und hier bin ich nicht immer aufrichtig zu mir oder zu anderen. Mein Webauftritt betont demonstrativ meine Abneigung gegen eine öffentliche zur Schaustellung meiner selbst. Wobei demonstrativ gut in die Aufrichtigkeitsfalle passt. Ich hätte entscheiden müssen, was ich hätte betonen wollen, und das hätte eines klar umrissenen Kerns bedurft. Dass das die anderen kaum merkten und gerade mich in meinem Handeln stimmig und unverstellt wahrnahm, machte die Sache nicht besser. Ich aber weiß, dass es nicht stimmt. Und wenn ich bestrebt war, das aufzulösen, wurde ich nur rätselhafter anderen und auch mir selbst. Authentisch oder nicht oder inwieweit? Diese Frage wollte beantwortet werden, warum auch immer. Was galt also für Benedikt Brilke? Er performte engagiert, und sich so für etwas einzusetzen, weil man das für anzustreben für richtig hält, ist Ausdruck individueller Freiheit und beließe diese, wenn man über den Weg des Überzeugens, des Werbens ginge, auch bei den Adressatinnen. Dem Anschein nach machte er das, und dass ich mich spontan für die Formulierung dem Anschein nach entschieden hatte, formulierte den Zweifel. Wenn ich meinem Gefühl gedanklich folgte, es gebe bei ihm so etwas wie einen Zwang, alles unter Kontrolle haben zu müssen, bei aller zur Schau gestellten Souveränität, dann hieße das, eine Hintergrundaktivität von Angst anzunehmen. Überspielte er diese und es ist ihm bewusst, dann ist das eine mögliche hilfreiche Strategie, die das kaschiert. In den sozialen Zügen eines Seminars wäre diesbezügliche Aufrichtigkeit gegebenenfalls gar peinlich, als würde man mit einem persönlichen Problem konfrontiert, das der Referent doch bitte für sich alleine lösen solle, man sei schließlich gegen der Inhalte hier. Aber wenn das Problem negativ für den Inhalt wirkt, sich durch diese, durch fehlende Authentizität nicht verkaufen lässt, dann beeinträchtigt das alles. War es mangelnde Selbstreflexion, fehlende Aufrichtigkeit? Gab es solche Brüche bei ihm? Warum fragte ich mich das? War mir der Typ nicht vollkommen egal? So dachte ich. Doch da gab es noch das andere, wie es es für mich genannt hatte. Das hatte mich auf eine Weise berührt, so dass ich nicht klar wusste, wieso, weshalb, warum, und bestand aus Videos, die Events, Wochenendtrips oder dergleichen dokumentierten, wobei es um Dokumentieren in einem umfassenden Begriff von so war es natürlich gerade nicht ging, sich der dokumentarische Charakter aus der Handkamera-Ästhetik ergab, die für wahr ausgibt, was sie zeigt. In diesen Reels kombinierten sich schnelle Schnitte mit langsamen Schwenks, die Dramaturgie der Dynamik der Bewegung in der Urbanität mit der Einordnung in die Statik der Panoramen, in die Rahmen aus Architektur und Landschaft. Hier war ich hängen geblieben, aus Gründen, die ich mir hätte klar machen oder eingestehen müssen, schreckten mich diese Videos doch ab und zogen mich gleichzeitig an. Auch diese Clips waren subtile Selbstdarstellungen, die ihn zwar nicht als Person zeigten und die dennoch nichts anderes waren als Erzählungen seiner selbst. Seltsam eindimensional, im Skript kaum Variationen, eine Wiederholung des Immergleichen mit austauschbaren Kulissen. Zu Beginn jeweils die Symbole des Aufbruchs und des Ankommens zugleich, die Symbole des Reisens, der Fernweh, ein Aluminium-Trolley, leicht rollendes Handgepäck, neben seinem erlesenen Schuhwerk auf schimmernden Fußböden, auf Rolltreppen emporschwebend, ein Schwenk in den Raum, so er denn imposant und poliert genug war, der Koffer, silberglänzend und edel entrückt in einem Taxi, beim Einchecken, der Blick in Lobbys, in die Architektursprache des Verweilens, der Vielsterne-Qualität, der sich im entdeckenden Erobern der Zimmer, Suiten fortsetzte und sich aus dem Fenster in die Stadt verlief. Dann der Gang, die Fahrt durch den Stadtraum zu den Bars, Stränden, Cafés, Promenaden, unterlegt von einem jazzmäßig arrangierten Sound wie ein dynamisiertes Schweben. Wiederkehrend erkennbar Nizza, Monte Carlo, Hinweisschilder Côte d'Azur. Kulissenzauber und er mittendrin als Inszenator, Betrachter und Autor seiner Erzählung der Scheinbarkeiten des Zuschaustellens von Verheißungsmetaphern. Im Gegensatz zu den Bildern vom Triathlon zeigte er sich hier nicht, nur seine Hände, die teure Uhr, Kleidungsdetails, seine Schuhe, alles wie zufällig ins Bild gesetzt. Auch sonst gab es keine Personen, die zu identifizieren wären, über Gesichter, aber Ausschnitte vor allem von Frauen, von schlanken Händen mit Nagellack leuchten, die Gläser anstoßend zum Klingen bringen, nackten Armen mit goldglitzernden Armreifen, hier ein tiefer Rückenausschnitt, das Haar hochgesteckt, immer wieder Beine, inszeniert oder zufällig mit dem Blick eines Voyeurs, hervorgelockt aus geschlitzten Kleidern oder unverhüllt nackt, die Füße vor allem in High Heels, im Still, im Sitzen, im Schreiten, verlangsamt, in Schleifen der Wiederholung. Exklusivität im Ambiente, in den in Bild gerückten Waren, den Accessoires der kulinarischen Genusswelt. Denn er für zwei kunstvoll arrangierte Tische und Teller, Kellnerhände beim Einschenken, Anreichen, Verfeinern in dezenter Dienstbarkeit, weiß-gold glänzenden Wein im Glas, das Anstoßen von Gläsern wie erklingende Zaubersprüche der Gefühlseinlösung. Und dann wieder der Schnitt hinaus in das Licht der Nacht, das sich entzündet hatte, die Szenerie illuminierte wie auf einer Theaterbühne. Keine Erzählung kam aus ohne zwei gefüllte, nebeneinander stehende Gläser, leicht versetzt, bereit ergriffen zu werden, in einer Bar mit Blick auf das Meer in einem Hotelzimmer und neben dem Tisch ein über eine Stuhllehne drapiertes Kleid, wie zufällig abgestreift, der gelenkte Blick, der auf eine Tasche, einen Gürtel, auf Schuhe am Boden verweist, erkennbare Luxusmarken, Brands, inszeniert als sexuelle Verheißung. Keine Brüche, alles easygoing, keine Inhalte im Verhandeln von Themen außerhalb der Wunschwelten von Reichtum, Macht, Zugehörigkeit. Wie auf einem Trip. Und immer wieder der unvermeidliche Aperol in seiner leuchtenden Fleischlichkeit wie ein Signal des Begehrens und der Erfüllung. Die grazil das Glas haltende Hand, der Nagellack abgestimmt auf den von der untergehenden Sonne durchschienenen Stoff der Stimulanz oder so aufgenommen, dass ein Dekolleté den Hintergrund abgab wie eine Landschaft zum lustvollen Flanieren. Damit war ich schon weit über die rein sachliche Beschreibung hinaus, das wurde mir bewusster. Zog mich doch etwas in diese Welt und je länger ich diese bunten Bilder betrachtete, war es, als würde mir das Verlangen aufgedeckt und freigelebt, das erleben zu wollen. Benedikt Brilke. In unserem Beratungsbusiness sind kritische Nachfragen, Widerstand, auch Ablehnung Bestandteil des Spiels. Das, was wir vorstellen, muss in sich stimmig sein und erfolgserprobt, keine Zweifel hervorrufen. Ohne Referenzen läuft da nichts und diese sich erst einmal zu erarbeiten, ist mindestens so hart, wie dann im Geschäft zu bleiben. Wir sind ein Angebot und im Seminar haben Sie dafür bereits bezahlt. Insofern alles gut. Wir konnten uns Nachfolgeaufträge, die auch hier kommen würden, aussuchen. Und Sie hatten einige vielversprechende KünstlerInnen im Portfolio, für die es sich lohnen würde, eine komplexe Strategie der Marktplatzierung zu entwickeln. Luisa Lengfeld, jedenfalls, hatte sich bei mir eingeklinkt und die Frage, was ist, beschäftigte mich erst recht vor dem Hintergrund meiner Story mit Kim. Als ich mich ihr gegenüber an den Tisch setzte, hatte sie mir zur Begrüßung kurz zugelächelt, freundlich von ungeteilter Aufmerksamkeit, sich dann wieder der laufenden Unterhaltung zugewandt. Esther erzählte gerade die Geschichte, wie wir im Hotel Atlantik in Hamburg auf Udo Lindenberg gestoßen waren, oder vielmehr wie er plötzlich. Wir saßen an der Bar und unterhielten uns mit einer Agentin, die eine vielversprechende Künstlerin unter Vertrag hatte, neben uns stand, sein Hallöchen nuschelte und dass das mal klar ist, die hat was Besonderes, die kommt groß raus, sagte. Und dann war er mit einem Eierlikör, die ihm der Bartender wortlos reichte, weg. Weder die Agentin noch wir wussten, wieso er wusste, über wen wir oder über was wir sprachen, nur dass er Recht behalten hat. Wir verrieten nie, um wen es sich gehandelt hatte, trotzdem stimmte die Story. Die ganze Zeit hatte ich nur sie im Blick. Wie sie da saß, aufrecht, konzentriert, im Ausdruck mit einer wie sich selbst gesetzten Bedeutung von Haltung als aufmerksamer Präsenz und statuenhafter Erhabenheit, die, je länger ich sie hier schon staunend und rätselnd betrachtete, mehr Anteile nach innen oder von innen zu haben schien, als wäre sie konstant mit sich selbst in Verbindung. Dabei war sie körperlos in einem Sinn von Expressivität, kein weibliches Gestenspiel mit Haar, Augenbrauen, kein solches Posen. Ihr langes Haar wie ein nicht weiter zu beachtendes oder zu betonendes Teil von ihr, wie die kleinen Brüste unter dem nicht eng, nicht locker anliegenden Shirt, dezent geschminktem, sie umgebenden Vergleich. Die Kleidung wie eine Angelegenheit von unauffälliger Funktionalität und gefallenem ganz eigenen Sinn, gänzlich frei von Extravaganz. Teilnehmend am Gespräch der anderen, auch lachend, anwesend und wie für sich beiseite getreten. Esther versuchte sie direkt in das Gespräch zu ziehen, über das Business im Allgemeinen, über Erfahrungen mit zwei, drei Künstlerinnen hinsichtlich ihrer Forderungen nach exaltierten Extras im Kontext von Tourneen und ich sprang ihr bei mit eigenen Anekdoten, drehte es aber mehr dahin, welche speziellen Bedingungen und Rituale sie zu benötigen schienen, damit Kunst entstehen kann. Blickhaltend, mit freundlichem Ernst, hörte sie zu, betrachtete mich mit leicht lächelnder Empathie, als wäre da ein leises Erstaunen über eine vielleicht bedenkenswerte Idee von außerhalb ihrer selbst. Und immer wieder Übergänge zur Versunkenheit in sich, als lausche sie einer Melodie, die eine Möglichkeit ihrer selbst besingt und die sie anschaut wie eine Welt aus Wunsch und Traum. Gar nicht dein Beuteschema, hatte mir Esther zugeraunt und die Stirn kraus gezogen. Sie mag es, wenn ich in den für sie berechenbaren Bahnen ihrer Annahmen und Setzung bleibe, wie sie es überhaupt mag, wenn die Welt so ist, wie sie sich eingerichtet hat. Luisa Lengfeld. Trotz meiner Skepsis hatte ich mich angemeldet. Im Nachhinein eine gute Entscheidung, die Inhalte können wir nutzen und auch eine Zusammenarbeit ist wahrscheinlich. Da wird man noch verhandeln müssen. Der Ansatz, über Emotionen zu gehen, war in unserem Business schon immer gegeben. Wir produzieren keine lebensnotwendigen Waren oder solche, die anderen Zwecken als der Unterhaltung dienen, der Erbauung dienen. Musik war und ist der Soundtrack zum Leben. Musik hat die Funktion, Stimmung zu transportieren oder hervorzurufen, ist Ausspruch von Zugehörigkeit und Abgrenzung. Musik hatte, die Vergangenheitsform war wohl zu relativieren, hatte mal Protest bedeutet. Spätestens seit den Tagen des Walkmans konnte man seine Gefühlssteuerung mobil und selbstbestimmt tunen, gänzlich unabhängig von anderen Personen und sozialen Settings. Künstlerinnen und Künstler komplett als Gefühlsware zu designen, war mir wie die nächste Stufe, das nächste Level im Business-Spiel vorgekommen. Logisch und naheliegend. Benedikt Brilke hatte das witzig und anschaulich vorgestellt. Nach der Vorstellung, die er und seine Kollegin gemeinsam übernommen hatten, oblag es ganz offensichtlich ihm, das Konzept inhaltlich auszuführen. Sein Intro ein Riff aus Bratwurst und Aperol. Die Abbildung einer Bratwurst auf einem Papptellerstreifen, ein ölig changierender Fettrand umspielte den braun-schwarz gegrillten Fleischstrang und ging, fast wie bei einem Aquarell, über in einen knallgelben Klecks Senf, hatte er neben das Bild eines Ballonglases gestellt, gefüllt mit orange-rot leuchtendem Aperol auf gebrochenem Eis und garniert mit der obligaten Orangenscheibe. »Was haben diese beiden gemeinsam?«, hatte er gefragt und ohne Antwort zu erwarten, aber doch mit einer kleinen Pause, die ausgereicht hatte, dass ich begonnen hatte, Assoziationen zur Verbindung anzustellen, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, hatte er fortgesetzt. »Was dem einen die Stadionwurst ist, der anderen der Aperol Spritz. Ingredienzien zur Vervollständigung des Events. Gefühlsbeschleuniger im Gesamtpaket der Glücksverheißung. Sie sehen, worauf es hier hinauslaufen wird. Es geht um Gefühlswaren oder wie Eva Illus sie nennt, Emodities. Illus beschreibt in ihrer Analyse des Kapitalismus eine Verlagerung des Warenbegriffs dahingehend, dass Commodities, also Waren, die jemand herstellt oder jemand erwerben muss, sich in bestimmten Bereichen und Konstellationen zu Emodities, zu Gefühlswaren verändert haben. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, klassisch galt nach Karl Marx die Ware als ein äußerer Gegenstand, ein materielles Objekt mit monetärem Tauschwert und einem subjektiven Gebrauchswert, der ganz real vorliegt, wie etwa ein Stück Brot, oder auch ideell bestimmt ist, wie etwa ein Bild, das nur für den Besitzer einen Wert hat. Klassisch standen Produzent und Konsument je auf einer Seite des Ladentisches. Dieses Verhältnis galt auch für Dienstleistungen. Produzenten haben dann mit Branding und Markenführung versucht, eine Werterhöhung eines Produktes, einer Produktlinie, eines Markennamens zu etablieren. Der Markenname wurde mit einer Idee verknüpft und zu einem Begriff, der letztendlich auf Gefühle abzielte. Sie kennen das, der Geschmack von Freiheit und Abenteuer, Taste the Feeling, vielleicht Flügel, wohnst du noch oder lebst du schon und so weiter. Daneben die Etablierung von Wertigkeit einer Marke über Design, über den Schein von Exklusivität, also über den Preis, über das Narrativ der Ausgewähltheit. Ein Katalog oder eine Modestrecke von Chanel, Gucci, Boss sehen anders aus als der klassische Otto-Katalog. Übertragen wir das auf Automarken, auf alle Bereiche der Warendistribution, dann haben wir mit scheinbarer Wertigkeit aufgeladene Warenwelten und Konsumenten oder Konsumenten, die sich hier einkaufen, über den Kaufakt eine Zugehörigkeit erwirken oder erwirken möchten, denn das Konzept muss ja nicht aufgehen. Marketingstrategien, die etwas mitverkaufen, das über die reine Ware hinausgeht. Emodities sind nun nach Illus Waren, die daraufhin konzipiert, entworfen, designt wurden, Gefühle und Affekte nicht nur hervorzurufen. Bei Emodities steht das Gefühl von vornherein im Zentrum. Das ist der Unterschied. War das Werben zuvor auf ein mit der Ware verbundenes Gefühl gerichtet, werden hier die mitschwingenden Gefühle im Kontext des Konsumaktes hervorgerufen und geprägt. Und das Gefühl, und hier liegt der für die Wirksamkeit entscheidende Aspekt, das Gefühl wird vom Konsumenten im Konsumakt aktiv mitgeschaltet. Auf der nächsten Folie hatte er eine Abbildung eines Kreuzfahrtschiffes platziert. Mein Schiff 1, auf breiter Bordwand in Schreibschrift von variierendem Schriftgrad gesetzt. Ozeane, Fahrtwind, Abenteuer, Auszeit, Genuss. Sternenhimmel, Horizonte. Jedes Wort eine Verheißungsmetapher, ein Versprechen, hatte er gesagt, ein Traumschiff. Ein Hinübergleiten in die Sphäre imaginierter, sorgenfreier Schönheit. Und hinter allem steht die Magie der größten Metapher, die der Freiheit. Nur sollte der Kapitän keine Freundin haben, der er imponieren will, dann kann man sogar so ein Schiff auf die Seite legen, hatte ich gesagt. Und beeindruckt hatte er fortgesetzt, von außen sieht man eine schwimmende Hochhaussiedlung für knapp 3000 Passagiere. Und unter dem Panoramadeck und der Poollandschaft reiht sich Karnickelstall an Karnickelstall, Massierung mit Meerblick. Aber so, dass man diese aus der Innensicht nicht sieht und stattdessen die Wahrnehmung unendlich gewellter Weite hat, die Geborgenheit im Brummen der Maschine und das Wissen der Sicherheit serviceorientierter Rundumversorgung. Alle freundlich, zuvorkommend, alle dafür da, dass es einem gut geht. Nur die Tischnachbarn könnten ein Problem sein, aber auch die wollen das Event ausblenden in Funktion des Wohlgefühls, einfach weglöffeln. Und scheiß auf die Ökobilanz war mein Kommentar gewesen. Korrekt. Er hatte gelächelt, es war mir nicht klar, ob das ein Einwand war, der seinem Denken entsprach, oder? Seine Wochenendtrips waren sicher keinesfalls ökologisch. Sie kennen die an der Rezeption eines Kreuzfahrtschiffes gestellte Frage, die David Foster Wallace notiert hat, hat er gefragt und die Frage umgehend beantwortet. Schläft die Crew nachts auch an Bord? Fragen einer Ökobilanz werden in einem solchen Fall kognitiv zu herausfordernd sein, aber ich sehe, für Kreuzfahrten sind sie nicht die Zielgruppe. Nur, hier geht es um das Prinzip, Gefühle als Ware zu verkaufen, hatte er fortgesetzt, ohne den Blick von mir abzuziehen. Nicht die Fahrt im Kreis von A nach B nach C, das Erlebnis der Fahrt wird beworben und verkauft. Die Überhöhung, die in der Befreiung vom Alltag in den unendlichen Weiten des Ozeans besteht. Mit einem Schiff über das Wasser zu fahren, das nicht immer nur glatt gewellt daliegt. Gewagtes Abenteuer und nicht mehr sehnsuchtsvoll am Ufer zu stehen und auf die Horizontlinie zu starren. Hinterm Horizont geht's weiter, hatte irgendjemand angestimmt, den Udo Lindenberg-Song. Hinterm Horizont liegt auch nur der nächste Horizont, hatte er gesagt, und vielen Dank für das Beispiel, denn hier liegt alles beieinander. Die Metapher für die Hoffnung im Weitermachen und das Hinterfragen der als Desillusionierung. Da wird man sich zu entscheiden haben, je nachdem. Was ich hier festhalten möchte, ist das Beispiel, das uns der Tourismus liefert, der Prozess, wie etwas zur Ware wird, Kommodifizierung, und damit haben wir unseren Schlüsselbegriff. Zentral ist dabei, dass nicht die konkrete Ware, der Transport mit einem Schiff im Vermarktungsfokus steht, sondern das, was aus einem Gefühl besteht und mit dem Begriff Kreuzfahrt positiv besetzt wurde. Oder, wie Eva Illus es ausdrücken würde, die Etablierung von Waren, Commodities als Gefühlswaren, als Immodities. Ob diese Gefühle tief sind oder nicht, von vorübergehender oder langlebiger Natur, ist nebensächlich. Entscheidend ist, dass diese Gefühlswaren auch als solche konsumiert werden. So funktionieren bestimmte Formen von Tourismus, Festivals, Konzerten, ja selbst Sportevents. So gesehen ist unser Job, verkaufbare Gesamtpakete guter Gefühle zu designen und das im Medium Musik. Seine Kollegin hatte das noch ein bisschen ausgeschmückt. Ihre Stimme war wie ein gehüpfter Ausdruck von Freude am Thema, am Setting, an der Gelegenheit reden zu dürfen. Ihre Mimik in allem übertrieben deutlich, ganz auf der Höhe des expressionistischen Stummfilms, die Augenbrauen, der Mund, der Aussagen wie in Blockbuchstaben gesetzt auswarf, das Nicken des Kopfes, theatralisch aufgeladen, ihre unterstreichenden Gesten, großräumige, irritierend verlangsamte Betonung und immer eine Winzigkeit hinter der mündlichen Aussage zurück, als würde der Text zu früh eingeblendet. Da sie mit der Sache, die sie vertrat, vollkommen verschmolz, oszillierte ihre werbende Empathie um den Kern ihrer selbst, verständnisheischend mit ausgeprägten Hebungen bei den Fragezeichen, die einen nicht wahr, so ist es doch, implizierten. Einzelne ihrer Sätze mündeten in kleine Kussgeräusche der eigenen Begeisterung. Nicht gestellte Fragen oder besser in ihrem Denken mögliche Einwände wurden von ihr gleich selbst beantwortet. Die Aussagen vorgetragen als Wahrheiten, unstrittige, so wie ihre Schlussfolgerung, alles aufgeladen mit Wichtigkeit, Unumgänglichkeit und vorgetragen, als würde etwas ganz Vertrauensvolles geteilt, etwas Gemeinsames von grenzenloser Großartigkeit verhandelt. Ihr Vortrag hatte die Einblendung, sie sehen eine Dauerwerbesendung verdient. Merkwürdig, dass das viele nicht bemerkten und sie im Gegensatz zu ihm bessere Rückmeldung bekam. Im Kern ging es ihnen beiden um die Frage, welche Geschichte eine Künstlerin, ein Künstler erzählen oder womit er verbunden werden soll, welches Narrativ drumherum aufgebaut werden soll. Es war je nach Person und Genre zu entscheiden und damit in die Ausrichtung gemeinsam mit allen Beteiligten durchzuspielen, anzupassen. Er hatte hier zum Beispiel aus dem Jazz benutzt. Oscar Peterson, sein Comeback nach dem Schlaganfall, die vielleicht 20 Schritte vom Bühnenrand bis zum Klavier, die wie ein Durchschreiten eines Lebens gewirkt hatten, schleppenden Schritts, Mühsal und dann ein immer noch virtuoses Beherrschen seiner Kunst, wie enthoben und entrückt, als wären biologische Bindungen außer Kraft gesetzt, wie außerhalb dieser Welt, dieser wie getrotzt, abgerungen. Dann hat er uns gebeten, die Augen zu schließen und einen Titel eingespielt, den ich schon nach den ersten Takten erkannte, aber dessen Namen mir nicht einfallen wollte. Reine Klaviermusik. Ich mag solche verordneten Spielchen gar nicht, aber ein paar Takte weiter hatte ich da gesessen, wie verzaubert, an dem Spiel lauschend, das etwas hatte, das mich zuhören ließ, intensiv zuhören ließ. Vielleicht kennen Sie das Stück, haben es gar erkannt, hat er gefragt, als die letzten Töne verklungen waren. Was wir gehört haben, ist die geniale Interpretation von Smile, geschrieben von Charlie Chaplin, vielleicht bekannt, in der später entstandenen Textfassung gesungen von Nat King Cole. Das orchestrierte Original begleitet im Film Modern Times die für Chaplin klassisch gewordene letzte Szene, wie der Tramp einsam und allein die staubige Straße entlang zum Horizont immer kleiner werdend weiterzieht. Das Besondere ist hier, er ist nicht mehr allein, geht nun den Weg gemeinsam mit einem jungen Mädchen und ist ein bisschen mehr als ein Aufbruch, als ein Weitermachen. »We'll get along«, hat er ihr gesagt und sie will es glauben. »Smile« deutet er ihr gestisch an und sie will es versuchen mit ihm. Der Pianist, Joey Alexander, hatte er ausgeführt, sei zum Zeitpunkt der Aufnahme 11 Jahre alt gewesen. Die Interpretation des Songs suggerierte tiefe menschliche Kenntnis, umgesetzt mit einer außergewöhnlichen musikalischen Reife, wirkliche Begabung, das Wunderkind. Als er die im Film eingeblendete Textzeile, »We'll get along«, zitierte, ich hatte mir die Schlussszene in der Pause auf YouTube angeschaut, die den mutfassenden Aufbruch der beiden voranging, hatte er mich angeschaut. Zuversicherlich und doch war mir, als hätte sich dieser Blick für mich mit dem Song verbunden. Benedikt Brilke. Beuteschema. Hier wusste Esther eindeutig nichts, gar nichts. Nicht, dass eine Beziehung mit einer Frau im Sinne einer klassischen Paarbeziehung nicht mein Ding ist. Dates dagegen schon. Ein Abend, eine Nacht, ein Wochenende. Man investiert, man arrangiert alles so, dass es geil und großartig wird. Vollkommener Partymodus. Am Montag macht man in seinem Alltag weiter, aufgeladen vom Genuss und die Person, die Bestandteil des Spiels war, ist wieder vergessen, weil sie eben nur Staffage im Gesamtpaket zur Einlösung des Gefühlsrausches war. Das ist zutiefst oberflächlich, keine Frage, und genauso gewollt. Mir ging es immer um die reinen Oberflächen, die hübsch polierten allerdings, die glitzernden Spiegelflächen, um mich selbst in ihrem Mittelpunkt. Keine Reue im Rückblick, den es sowieso nicht gibt und möglichst ohne Kater, das heißt Alkohol, weil als Stimulanzmittel wohl zu dosieren, als Rauschbeschleuniger immer im auszubalancierenden Grenzbereich zu halten zwischen Flug und Absturz. Ein durchkalkuliertes, hochartifizielles Genussreich. Entsprechend kommen andere Drogen für mich nicht in Frage. Das Motto ist schlicht und anspruchsvollem Einlösen zugleich. Ich will Spaß, das Leben in vollen Zügen genießen. Ich stehe im Mittelpunkt und dieses Ich will sein, wo die Selbstentzündung funktioniert. In ausgewählten besonderen Locations, die durch Architektur, Ambiente, Landschaft das Herausgehobensein befördern oder besser bewirken, wo man all die Scheiße der Welt und des eigenen Selbst ausblenden kann. Die nötigen finanziellen Mittel habe ich. Also, wenn es nervt, gehe ich woanders hin. Das zumindest privat. Love it or leave it. Das heißt nicht, Problemen grundsätzlich auszuweichen. Das kann Spaß machen, solche zu lösen. Beruflich war ich schon richtig. Hier braucht es eine gewisse Konstanz, um am Markt zu bestehen. Aber Probleme auf privater Ebene? Wozu? Das ist jetzt kein Konzept. Einfach machen war meine Devise. Dieses ganze Gefasel von wegen Lebensplan. Aus meiner Sicht sind das nichts als metaphysische Mogelpackung. Wer hält seine derart überhöhten Vorsätze schon ein? Wünschen und Wollen allein reicht für nix, denn solche Vorsätze müssen in Handlung überführt werden und durchgehalten mit dem langen Atem in der Mühe der Ebene. Da scheitert dann der Mensch in der Regel. Durchhalten und selbstgesetzte Ziele umsetzen sind nicht mein Problem. Vom Sport kenne ich das, will ich das, kann ich das. Aber hier, Lebensplan, eine richtige Beziehung eingehen? Nein. Also, hatte ich gedacht, könnte ich auf diesen philosophischen Firlefanz gleich mal verzichten. Beziehungen zu Frauen waren mir von vornherein von zu vielen Erwartungen geprägt, die ich nicht einlösen will. Tinder und Co. sind mir zu sehr auf reinen Sex aus, um den es mir eben nicht in erster Linie geht, und so wie Prostitution auf der kalten Seite. So war Escort für mich die logische Fortführung des gefühlswahren Ansatzes. zwischen Produzentin und Konsument, so die Rollen so verteilt sind, besteht Einvernehmen, dass die vereinbarte Ausgestaltung eines Dates vor allem Gefühle bedienen soll. Ein klares Arrangement. Man bucht nach seinen Wünschen und Verfügbarkeit aus dem bereitgestellten Angebot und es folgt aus dem Treffen nichts an Verpflichtung. Ob das echt, authentisch oder dergleichen ist, vollkommen nebensächlich. Illus würde es so ausdrücken, dass einzig das Gefühlserleben zählt und je besser das Einlösen der Gefühlserwartung für den Konsumenten aufgeht, desto besser ist das Produkt. Ich hatte verschiedene Arrangements mit unterschiedlichen Frauen gebucht, ohne dass es für mich gepasst hatte. Auch hier sind Werbeauftritte Marketing und Marketing angekündigte Versprechen, die sich nicht einlösen müssen. Wenn die Begrüßung schon nicht stimmt, Blicke ins Leere laufen, Flirten dieses anspielungsreiche Bezugs- und Beziehungspunkte aufblitzen lassende Paartheater ohne Resonanz bleibt, Berührungen achtlos geschehen, das Skript eines Dates wie aufgesagt, wie abgelesen, Punkt für Punkt abgehakt wird, wenn Gesten und Bewegungen weder in der Dynamik noch vom Timing stimmen, wenn das Spiel mit Nähe und Distanz fehlt oder fehlgeht, wenn von spannenden Abweichungen und reizvollen Überraschungen nichts eingebracht oder aufgegriffen wird, die Begleitung in Aufmerksamkeit und Mitteleinsatz nicht auf der Höhe ihres Geschäftes ist, bin ich raus. Das schließt die Kompetenz, Gespräche aktiv und passiv führen zu können, ein. Intelligenten Smalltalk, der Lebensthemen berührt oder Beobachtung teilt und nutzt für Witz und Humor, für ein Gefühl von Einvernehmen, im gemeinsamen Lachen, im anregenden Austausch, im gegenseitigen Gewinn. Escort ist ein komplexes Gesamtpaket aus einzelnen Settings und je ausformulierter die gefühlsbezogenen Erwartungen, desto komplizierter wird es. Dann hatte ich Kim gebucht und noch einmal Kim, immer wieder Kim, nur noch Kim. Auch ihr Webauftritt spielte mit dem Genre der perfekten Begleitung, Einzigartigkeit suggerierend, während sie zugleich durch das Format austauschbar war. Das Paradoxon der sozialen Netzwerke auch hier. Die sie charakterisierende Beschreibung und Fotos natürlich gemacht, um zu teasen, professionell ins Bild gesetzt, also durchdacht und im Stil der Agentur auf die Girls abgestimmt. Das hatte ich erfahren, wenn man so will, prüfen können. Jede Werbung spielt mit einer Beschreibungs- und einer Erwartungsebene und letztere ist hier die entscheidende, da sie es ist, die den Pfad zum Kauf ebnet. Die Werbekunst besteht darin, zu suggerieren, mit genau diesem offerierten Produkt, mit dieser Dienstleistung sei die basale Bedürfnisbefriedigung nach Sicherheit, nach Selbstverwirklichung, nach sozialem Eingebundensein, in Zugehörigkeit, Anerkennung, Liebe und so weiter buchbar, kaufbar und die Gefühlseinlösung gerade hier garantiert. Solche Beschreibungen von Waren oder Dienstleistungen lesen sich entsprechend je nach Erwartungshorizont nüchtern distanziert, amüsant kopfschüttelnd oder man ist getriggert, geflasht und auf die Spur gesetzt. Ein Marketingspiel mit werbenden Eigenschaftswolkengebilden, konsumentenorientiert konfiguriert, damit sie durch den Himmel seine Sehnsüchte ziehen, sich abregnen in ihm oder ihr, Schleusen öffnen, nur um selbstbezogene Sehnsüchte zu düngen und wachsen zu lassen nach mehr, mehr, mehr. Das galt auch hier, galt auch für Kim. Dennoch hatte ich sie zunächst nicht gewählt. Die von ihr ausgehende Faszination vermittelte sich medial nur bedingt. Das hoffe ich für uns alle, dass wir als reale Person mehr hergeben als unsere sorgfältig gestalteten medialen Fassungen unserer selbst, aber wer weiß. Bilder, wie sie über die üblichen Setcards auf solchen Websites ausgestellt werden, sind geeignet zu prüfen, ob hier bei einem etwas anknüpft, ein Interesse, eine Frage vielleicht, die etwas wissen will, ein Blick, der sich an einem Detail festsetzt, etwas, das im Klangraum des Sexuellen ein Begehren in Schwingen bringt, die Fantasie loslaufen lässt, in ein Ausgestalten der Situation, in ein Gedankenspiel des Wünschens und Wollens. Das funktionierte bei Kim für mich aber nicht mit der Unbedingtheit, welche Bilder anderer Frauen ausgelöst hatten. Im Gegensatz zu diesen war sie in der Begegnung in jeder Situation, die ich mit ihr erlebt habe, von einer mich paralysierenden Präsenz, die sich aus einem inneren Strahlen speiste, dem ich erlag, das sie nach außen spiegeln konnte, an die Oberfläche holte und in Posing, Geste, Bewegung verwandeln konnte, die alle digitalen Bilder von ihr leblos erscheinen ließen. Das war da vom ersten Moment der Begegnung und blieb. Sie hatte bei Männern sehr schnell klar, wer ihre eigenen Bedürfnisse nach expressiver Sexiness als Sehnsuchtsspot seiner selbst sah und lieferte so perfekt ab, behielt durch ihre ansteckende Lebensgier, ihre spontanen Einfälle, denen ich bereitwillig folgte, durch ihr Lachen, mit dem sie Nähe und Distanz dirigieren konnte, mit ihrer Neugier und ihrer Unerschrockenheit das Zepter der Ausgestaltung der Dates in der Hand. Irritiert hatte mich anfänglich, dass ihre Bildung keinen Niederschlag von echtem Interesse hinterlassen zu haben schien. Ihr Wissen war in vielen Bereichen profund, kenntnisreich, aber ohne erkennbare Leidenschaft, ohne Partei. Und selbst ihr Studium der Betriebswirtschaft, bei dem sie kurz vor dem Abschluss stand, was ich wusste, spielte nicht hinein im Sinne einer Identifikation. Später, dachte ich, dass wohl auch sie ihre Welten radikal trennte und nichts ihrer alltäglichen Realität hineinholen wollte in dieses durchdesignte Paralleluniversum. Ich habe wenig über die Gründe nachgedacht, warum sie sich diesem Zirkus aussetzte. Kohle ist sicherlich immer ein Argument oder eine nicht unerhebliche Dreingabe. Aber nach meiner Erfahrung nie der eigentliche Move. Der Kick für die Frauen scheint sich aus anderem zu speisen, ohne dass ich das belegen kann. Kim ging es ganz offensichtlich um Exklusivität, um das Besondere, das Ausgewählte, das suggeriert, auserwählt zu sein, was ja nicht falsch ist, wenn auch inhaltsfrei. Sie wollte schicke Hotels, edle Restaurants, die geilen Locations, europaweit, weltweit. Sie war eins dieser Aperol-schwenkenden Party-Girls, immer gut drauf, immer Tanz, immer die expressive Feier des Lebens, eine Grenzgängerin auf der Demarkationslinie des Rausches. Psychologen sprechen hier von toxischer Positivität, aber wer will das hören, wenn man auf dem Trip ist? Das Leben ist zu kurz, um da zu sein, wo es einem nicht gefällt, oder warum sich mit schlechten Vibrations die Stunde den Tag vermiesen. So dachte sie, und da waren wir nah beieinander. Warum sich mit einem Typen treffen, der nicht bezahlt? Sie hatte einen festen Kundenkreis, das schloss Wundertüten weitgehend aus. Und sie bestimmte die Regeln und konnte sich das erlauben. Destinations außerhalb Deutschlands waren ihre Bedingungen, die durfte man vorschlagen. Sie bestimmte dann das Hotel, gab die möglichen Termine vor. Die vertragliche Abwicklung erfolgte anschließend über die Agentur. Sex konnte man buchen, aber es war klar, dass sie bestimmte, ob es tatsächlich eine Option wurde. Sie war die Königin, die gewährte, auch wenn ich es war, der sie buchte. Sie war ein Preis, für den man bezahlen musste, aber sie bestimmte, ob man ihn tatsächlich bekam. Nicht die Regel des Gewerbes, aber die ihre, und sie hatte sich das vertraglich zusichern lassen. Zweisamkeit akzeptierte sie beim Essen, beim obligaten Kulturprogramm, das sie wie eine lästige Pflicht absolvierte, nicht offensichtlich, aber doch eher professionell routiniert, wenn auch immer perfekt vorbereitet. Geschenke gehörten zur erbringenden Pflichtaufgabe. Sie wollte sehen, wie weit ein Mann für sie gehen wollte. Ihr Programmpunkt war die Party, und die hatte unerlässlicher Bestandteil des Abends zu sein, ihres Abends, ihrer Nacht. Tanz bis in den Morgen. Sehr bei sich selbst und mit fantastischer Außenwirkung, die sie genoss, ohne dass ihr daran lag, es als Beginn von irgendetwas zu nutzen, in der Regel jedenfalls. In all ihrem Handeln war sie gänzlich grundiert von sexueller Lust, so wie ein Maler eine Leinwand grundieren kann, die als getränkte, flächendeckende Basis des Bildes fungiert und die durchscheinend wirksam wird bis an die Oberfläche, so dominierte diese Lust ihre gesamte Persönlichkeit. Sexiness bestimmte ihre Körperpflege, ihre Daily Skin Routine, die Art, wie sie sich schminkte, ihre Wäsche wählte, ihre Kleidung, die passenden Schuhe, die Art, wie sie sich bewegte, ihre Gesten bis ins Detail, auf das es am Ende ankommt, auf Kleinigkeiten, die den entscheidenden Unterschied ausmachen. Und wenn ich hier das Wort Art gebrauche, dann ist es im künstlerischen Sinn gemeint. Ihr Mund immer ein rot lockendes Zentrum, dem ihr Augenspiel zuarbeitete. Eine Referenz für mich, erlösende Kussbereitschaft oder spöttische Aufforderung, mehr zu geben, ein »Da geht noch was, oder?« Sie konnte ihre unstillbare Lust dezent wie schamlos ausspielen. Sie konnte eine Geste andeuten oder ausformen. Ihr Körper war wie ein Instrument und sie war eine wahre Virtuosin, ihn zu bespielen. Sie handhabte diesen Körper mit einer Perfektion, die mich faszinierte, reizte und staunen ließ. Sex mit ihr war wie ein erotisches Fotoshooting. Sie stand vor und hinter der Kamera und wer hier wen benutzte, war vollkommen klar. An echter Beziehung war sie nicht einen Deut interessiert. Wir schienen perfekt zueinander zu passen. Sie war neugierig auf Sachen, die sie nicht kannte und die sie ausprobieren wollte. Hier waren wir zeitweise Verbündete, bis sie von mir genug hatte. Wir waren in Wien, Sterneküche mit entsprechendem Ambiente, alles schien wie immer. Und dann die Bemerkung, die alles veränderte. Wir hatten gerade über einen nachfolgenden Termin gesprochen. Wir machten die Termine immer direkt ab und es war nicht der Inhalt ihrer Bemerkung. Es war der prosodisch gefärbte Unterton, der mir ein Gelangweiltsein suggerierte und der hier zufällig zusammenfiel mit der dem Kellner entgegengebrachten Aufmerksamkeit. Nichts, mit dem sie das professionelle Setting verließ, das mir aber den Boden entzog und meine hübsch polierte Oberfläche crashte. Kim war eine feste Größe in meinem Leben geworden, ein wunderbares, rätselhaftes Rauschmittel, von dem ich nicht genug bekam. Den Suchtcharakter dieses nicht genug bekommen können, gibt es auch in der Liebe, aber hier war es wohl eher wie bei einem Junkie, der die Droge selbst nicht lieben muss. Ob es wirklich gekränkte Eitelkeit war, wie es die Schilderung suggerieren wird, da bin ich mir nicht sicher. Mir war durchgängig klar, dass wir einander nicht meinten in einem Begriff von Beziehung. Wir hätten weitermachen können. Und ob es sich tatsächlich etwas verändert hatte, bleibt offen. An der Oberfläche wahrscheinlich nicht. Aber diese hatte plötzlich einen Riss bekommen und ich denke, die Bemerkung ist hier nur der Kipppunkt, der die Oberfläche einreißen ließ und etwas in Frage stellte, dessen Fragwürdigkeit immer gegeben war, wenn auch nicht zugelassen in dem Bemühen um die Perfektion im Gestalten von Scheinbarkeit. Danach war ich verunsichert und voll auf Entzug. So viel war klar und das setzte allerhand Gedanken frei. Eine Zäsur. Ich hatte etwas zum Nachdenken. Zuweilen hatte ich die Idee gehabt, dass Kim Escort als Steigerung ihres Selbstwertgefühls nutzte, vielleicht sogar brauchte. Diese Deutungsspur hatte sie selbst gelegt, hatte es einmal eher wie nebenbei geäußert und ich weiß nicht mehr, wie der Kontext war, in dem die Bemerkung fiel. Es mag bei dieser Frau paradox klingen, paradox dahingehend, dass jemand, der so wie sie auf andere wirkte, Anerkennung bedürfte, aber das eine ist ja vielleicht nur das Resultat des anderen. Erst, als es mit ihr für mich vorbei war, habe ich mich gefragt, ob sie tatsächlich in der Anerkennungsfalle saß. Ich weiß es natürlich nicht, so wie es zwischen uns war, noch weiß ich, ob das etwas erklären würde, aber der Gedanke war da und wollte, dass ich ihn dachte. Für mich ist Anerkennung haben zu wollen eine Falle. Sein Gefängnis für die eigene innere Freiheit. Wer darauf aus ist, als Persönlichkeit mit seinen Handlungen Anerkennung zu bekommen, vergiftet alle seine Handlungen für sich selbst. Man tut nichts um seiner selbst willen, sondern immer in Funktion auf die Anerkennung durch andere. Nicht Neugierde, nicht Selbstexpression, Sexiness, Posing, Kleidung, Styling, um mal nur solche Dinge aufzuzählen, weil sie für Kim galten, weil man es selbst mag, liebt, sondern weil man damit etwas erreichen möchte, das auf Anerkennung hinausläuft. Das Kriterium für Erfolg, für die Anerkennung liegt so immer bei den anderen, nie bei einem selbst. Und das ist und macht unfrei in einem hohen Grad. Anerkennung bekommen zu wollen, ist zudem auch immer ein Appell an die Welt. Welt, sei anders, nimm mich wahr und gib mir etwas. Das in die Perspektive der anderen gedreht, würde von uns verlangen, Dingen, Menschen, Handlungen toll zu finden und auf eine Weise anzuerkennen, die wir unsere als nicht so finden wollen. Anerkennung haben wollen ist eine Falle, aus der man sich befreien sollte. Der Weg daraus ist der Weg zu sich selbst im Kriterium der eigenen Bewertung. Was ist einem selbst wirklich wichtig? Wofür will man einstehen? Was will man tun? Solche existenziellen Fragen. Ob Kim diese Gedanken für sich als bedenkenswert angenommen hätte? Wir haben darüber, so wie es zwischen uns war, nie gesprochen und das bedauere ich zutiefst. Vielleicht suchte sie neue Anerkennung und die, die ich ihr gab, zählte nicht mehr. Das ist zwar auch metaphysisches Denken, aber ich bin ja nicht im Grundsatz dagegen. Mich, so hatte ich jedenfalls zufrieden, den Gedankengang beendet, bestimmte das Bedürfnis nach Anerkennung nicht. Doch plötzlich war die Selbstzufriedenheit geplatzt wie eine schön schimmernde Seifenblase und die so logisch wie allgemein abstrakt abgeleiteten Fragen wollten von mir selbst beantwortet werden. Was galt für mich, für meinen Weg zu mir selbst im Kriterium der eigenen Bewertung? Was galt, wenn man das allgemeine Mann durch Ich, durch mein Ich ersetzte? Was war mir wirklich wichtig? Wofür wollte ich einstehen? Wo und wie wollte ich handeln? Sollte ich mich vielleicht doch zu einem Lebensplan entscheiden, der über die Oberflächen hinausging, der Bindung zu einem Thema machte? Das war vor ein paar Wochenenden gewesen und ich immer noch wie durchgerüttelt. Ich suchte meine Mitte und da, wo ich hinschaute, war so etwas wie eine weiche Wabbelmasse, ermüdenhaft, ungriffig und alle Versuche, mich irgendwie zu befestigen, schlugen fehl und mich zurück auf dieses ungefähre, verunsichernd, nicht zugreifende Etwas. So hatte ich mich in die Arbeit gestürzt, war das anstehende Seminar mit den Musikagenturen plötzlich nicht mehr ein berufliches Spiel gewesen, sondern hatte einen mir bis dahin nicht bekannten Ernst erhalten, als ging es darum, mich über diesen Bereich wieder wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und dann saß ich da, ihr, Luisa Lengfeld, gegenüber und sie schien etwas zu haben, was mir gerade fehlte, eine Verbindung zu sich selbst.